Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Interview auf dem Gesund und Glücklich Kongress. Mein Name ist Susanne Wilhüft und ich begrüße heute die Brigitte Maria Meyer. Du bist Seelenprofilerin und was das ist, was das bedeutet, Seelenplanprofilerin, ja, das werden wir heute in diesem Interview ein bisschen eruieren. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz herzlich auf unser Interview heute, liebe Brigitte.
Wunderbar, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, Brigitte, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in dein Thema. Wie man hört, du kommst aus dem südlichen Gefilde unseres tollen Landes und du hast ja eine Geschichte mitgebracht. Du bist ja, sag ich mal, auf deinem Seelenplanweg irgendwann mal dort angekommen, wo du heute stehst. Vielleicht nimmst du unsere Zuschauer mal mit. Wo kommst du her? Was ist so deine eigentliche Profession? Was hast du mal beruflich gelernt? Und wie bist du da heute hingekommen, wo du heute bist?
Ja, es ist tatsächlich ein Prozessweg gewesen, den das Leben geschrieben hat. Ich bin aufgewachsen in Bad Aibling bei Rosenheim im schönen Oberbayern und ich hatte einen sehr spirituellen Vater, der sehr naturverbunden war und der auch über diese verschiedenen Ebenen gehen konnte. Also sprich, der konnte auch mit Verstorbenen sprechen, der war ein sehr begnadeter Routengänger und der hat mir schon immer sehr vorgelebt, dass es diese andere Ebene gibt. Und ich habe das tatsächlich als Gabe mitgebracht, in das Leben, in Seelenfeldern von anderen Menschen lesen zu können, habe das aber sehr, sehr lange abgespalten, weil ich habe dann irgendwann festgestellt, dass mein Umfeld das nicht wahrnehmen kann, was ich wahrnehme. Und ich habe nicht sie in Frage gestellt, ich habe mich in Frage gestellt. Ich habe gedacht, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Und dann hat das Leben natürlich viele Weckrufe bereitgehalten, wo dann irgendwann mal die geistige Welt gesagt hat, hallo, jetzt wird es aber mal Zeit für deine Bestimmung, für deine Berufung. Und ja, und dann habe ich angefangen, ich war lange in der Unternehmensberatung tätig, habe dann angefangen, nebenbei den Heilpraktiker zu machen, habe mich viel mit Traumatherapie beschäftigt und habe aber immer mehr dieses Seelenfeld lesen mit eingebaut, bis irgendwann mal gekommen ist, naja, es ist nicht nur ein Seelenfeld lesen, sondern ich mache von einem Gegenüber wie ein Profilbild. Ich muss fragen, ob ich gucken darf. Ohne Erlaubnis geht gar nichts. Also ich kann nicht, wenn ich draußen bin, alles Mögliche sehen. Es braucht einen ganz gezielten Auftrag natürlich dazu. Und dann kann ich ein relativ klares Profilbild erstellen von der Seele. Was hat sie mitgebracht in das Leben? Was hat mit dem Thema zu tun? Sind das systemische Hintergründe? Was ist die Botschaft von einer Krankheit? Ganz, ganz viel natürlich Bestimmung leben, Berufung leben, Seelenpartnerschaft leben, den spirituellen Weg zu gehen oder manchmal auch ganz profane Dinge, eine Immobilie kaufen, ein Umzug steht an, ein Arbeitsplatzwechsel steht an, da zu gucken, ist es wirklich im Einverständnis mit dem eigenen Seelenweg.
Klingt spannend. Ich würde gerne mal diese kleine Brücke schlagen, weil es geht ja hier bei uns auf dem Kongress, geht es ja um das Thema gesund und glücklich sein. Und du hast was ganz Elementares gesagt. Du hast es selbst erlebt, dass du deine Gabe abgespalten hast. Ne? Man fühlt sich falsch in dieser Welt, wenn man merkt, da ist in einem etwas, ja, was man immer noch als besonders ansieht, oder halt eben anders und man selber nimmt es auf sich und fühlt sich falsch. Weil ich würde gerne so diese Brücke schlagen. Ne? Wie wichtig ist das, sich damit zu beschäftigen? Was habe ich mitgebracht? Weil viele Dinge, also wir sind ja in einer sehr, sehr bewussten Zeit und viele Menschen machen schon sehr viel, aber wundern sich, dass Dinge immer wieder kommen. Dass sich immer wieder Themen wiederholen, obwohl ich vielleicht schon eine Therapie gemacht habe oder Bewusstseinsthemen auch, sag ich mal, in mein Leben mit aufgenommen habe. Warum ist das so wichtig, sich wirklich mit diesem Weg mal zu beschäftigen, dass es vielleicht auch Themen sind, die ich aus anderen Leben mitgebracht habe?
Definitiv. Ich erkläre das immer sehr gerne, dass das wie ein Y ist. Diese Seite haben wir mitgebracht in das Leben und dann gehen wir in eine Familie hinein. Das ist die systemische Linie, wo wir auch Dinge übernehmen oder übertragen bekommen, die Schicksalswege unserer Ahnen. Und Man kann sich dann vorstellen, ich erkläre es meinen Patienten und Klienten manchmal so, wir werden in diesem Leben angeliefert wie ein Sack mit Puzzlestücken und wir machen da ein Bild draus. Und viele Puzzlestücke, die schneiden wir aber zurecht, weil wir dann schon ankommen und sehen, Moment mal, wie muss ich denn sein, dass ich hier überleben kann? Wir passen uns an, wir merken dann, ah ja, das ist nicht gewünscht oder da bin ich nicht richtig oder da bin ich nicht gut genug. Ganz oft wird uns das natürlich auch vorgelebt, je nachdem, in welchen Familienstrukturen man aufgewachsen ist. Und das ist in meiner Wahrnehmung für viele diese Urwunde, nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein. Und was ich gesehen habe, ich habe mit über 4000 Menschen arbeiten dürfen im Seelenfeld. Wir sind alle wundervoll, wir sind alle wertvoll, so wie wir sind. Und daran dürfen wir uns wieder erinnern. Wir sind letztendlich göttliche Seelen in einem menschlichen Körper. Wir sind sehr viel mehr als dieser Körper. Und jede Seele hat eine Bestimmung. Das ist kein Zufallsprinzip, dass wir hier sind. Wir haben uns ganz bewusst für diese Zeit entschieden. Diese Zeit ist sehr herausfordernd, aber es ist auch in meiner Wahrnehmung ein großes Wachstumspotenzial. Und die Seele an sich ist ja ein multidimensionales Geschehen. Die Seele kennt erstmal kein Gut und Böse. Für die Seele kann es eine tiefgreifende Erfahrung sein, durch eine Trennung irgendetwas zu erleben, etwas zu integrieren oder auch durch bestimmte Symptomatiken, bestimmte Prozesse zu durchleben. Der Seele geht es eigentlich letztendlich nur um Entwicklung.
Ja, Entwicklung, also ich nenne das immer Potenzial oder Möglichkeiten und wir sind in so einem, wir werden nachher auch ja noch erfahren, warum das so ist. Wir sind in so einem Dramakonstrukt, ne? Wir sind in einem Überlebenskonstrukt gefangen, ja, weil, wie du sagst, wir uns an viele Dinge noch nicht erinnert haben, was eigentlich möglich ist. Und deswegen finde ich das so spannend, weil du hast ja nicht nur das, sag ich mal, das Profiling in diesem Seelenplan mitgebracht, sondern du hast ja eine Erinnerung, die ganz viele Menschen noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, dass es etwas gab, was wir vielleicht alle als Märchen kennen oder auch als Spielfilm. Ja, da geht es um ein, sag ich mal, eine Basis unseres Lebens, die wir vergessen haben.
Ja,
Das Stichwort Atlantis. Und
mein Herzensthema, genau.
genau, und ich würde an dieser Stelle für unsere Zuschauer, die noch gar nicht wissen, die jetzt vielleicht denken, oh mein Gott, was kommt denn da jetzt? Ja, einfach mal, dass du vielleicht mal erklärst, warum sind wir heute in diesem Überlebensstrang? Ja, und was ist eigentlich möglich gewesen und was dürfen wir für die Zukunft erwarten, gerade in Bezug auf das Thema Atlantis?
Atlantis ist ja wirklich ein großer Begriff. Viele haben das gehört und schieben das eigentlich in den Bereich der Mystik und es kann so gewesen sein. Und es existieren auch einige Bücher und es wird immer noch geforscht und gesucht, wo könnte Atlantis gewesen sein. Interessant ist für mich zu sehen, dass ich zeitlebens sehr starken Bezug zu Atlantis hatte, aber es nicht benennen konnte. Dann habe ich mit dem Seelenfeld-Profiling angefangen und habe bei ganz vielen Menschen diesen Imprint von Atlantis gesehen und habe gesehen, Moment, diese Hochkultur muss es gegeben haben, weil sonst hätten nicht so viele Menschen eine zeitlose Erinnerung in ihrem Seelenfeld daran. Das ist wirklich eine zeitlose Erinnerung, keine bewusste Erinnerung. Und Atlantis ist erstmal so zu sehen, diese Hochkultur. Die Atlanter, das waren keine Erdlinge, das waren keine Menschen von der Erde. Atlantis ist letztendlich entstanden aus Sternenvölkern, vor allem die Plejaden, die Sirianer, die Hathoren, die Arcturianer, die mit einem sehr hohen Bewusstsein sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen auf dieser Erde diese Hochkultur errichten und wir wollen dieses Bewusstsein vor allem auf die Erde bringen. Und das ist schon dieser nächste Punkt, dass dadurch diese Verkörperungen von diesen Sternengeschwistern auf der Erde auch dieses Bewusstsein hierher gebracht haben. Jetzt hatten die ganz andere Technologien. Es ist ja immer noch die Frage, wie konnten denn diese Pyramiden entstehen? Und man muss ja wirklich darüber nachdenken, kann das wirklich von Menschenhand gemacht worden sein? Das sind Präzisionen und Technologien, die wir hier heute nicht mehr auf der Erde haben. Und jetzt hatten diese Wesen aber ein ganz anderes Bewusstsein. Was hatten die für ein Bewusstsein? Die hatten über 12 DNA-Stränge, 13 bis zu 20 DNA-Stränge. Was ist passiert? Diese DNA-Stränge sind irgendwann mal gekürzt worden auf zwei. Wir haben nur noch zwei, das ist das Überleben und die Fortpflanzung. Und damit ist auch das Bewusstsein abgeschnitten worden, weil die DNA-Stränge waren mit den Chakren verbunden, waren mit diesen zwei Punkten verbunden, die nennen wir die Mandelkerne, das ist unser Alarmzentrum. Dann geht eine Lichtlinie nach oben, das ist die Antakarana, oben in die Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse ist diese Verbindung an dieses Schöpferische nach oben. Auf der körperlichen Ebene reguliert die Zirbeldrüse den Wach-Schlaf-Rhythmus, aber letztendlich ist es unser Bewusstseinsorgan, unser Lichtorgan. Und jetzt ist diese Zirbeldrüse natürlich wahnsinnig empfindlich, vor allem diesen Dingen, denen wir heute ausgesetzt sind. Die war mal Taubenei groß und jetzt ist sie noch so groß wie ein Stecknadelkopf. Also vor allem so elektromagnetische Felder, Frequenzfelder, Fluorid, diese Dinge. Also das wirkt alles auf diese Zirbeldrüse auf der physischen Ebene. Jedoch, es geht eigentlich wieder um dieses Wiederetablieren von diesem Bewusstsein, dass wir uns wieder erinnern, wer wir in Wirklichkeit sind.
Ganz spannend. Ich habe gerade Kinderbilder vor Augen. Also ich erinnere mich jetzt gerade an so ein paar Dinge, die ich in der Kindheit wahrgenommen habe. Und es ist ja alles noch gar nicht so lange her, dass wir zumindest Bruchstücke von diesen Erinnerungen hatten. Also ich meine, man muss nur nach Hollywood gucken. Es wird nach wie vor immer noch verfilmt. Wie du sagst, es gibt Bücher, es gibt mittlerweile Bilder aus den ägyptischen Bauweisen. Da gibt es ja auch die Zirbeldrüse in den Höhlenmalereien. Das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht unbekannt. So, jetzt sagst du, die sind abgeschnitten oder die sind verkürzt worden. Was hatte das denn letztendlich, wenn wir mal wirklich in dieses Thema gehen, weil viele Menschen, das wird ja alles so inflationär heute betitelt, ne? Zirbeldrüse, das ist so ein Wort, das kennt man. Wann hast du für dich bewusst festgestellt, vielleicht auch in welchen Jahren gab es so entscheidende Momente, wo sich noch mehr verändert hat? Wie sich wieder zu erinnern. Ich weiß, es gibt so drei Daten, wo etwas passiert ist, dass die Menschheit in dieses alte Bewusstsein zurückkommt. Magst du darüber mal sprechen?
Ja, also ein Datum ist tatsächlich das Jahr 1987. Das war die sogenannte harmonische Konvergenz, wo die Erde und alle beseelten Wesen entschieden haben, in eine nächsthöhere Dimension aufzusteigen, in ein anderes Bewusstsein. Das heißt, auf der Erde zu bleiben, in der Verkörperung zu bleiben, aber das Bewusstsein anzuheben. Und es war eine kollektive Entscheidung. Und sehr interessant ist auch zu sehen, wie soll ich das sagen? Also da hat sich da schon so ganz langsam einiges verändert. Also dass Menschen bewusster geworden sind, da kamen so die ersten Bioläden, da kamen dann schon mehr spirituelle Bücher, also so in den ja, 80er Jahren, es waren wenig spirituelle Bücher auf dem Markt und dann ist es auf einmal sehr viel mehr geworden, wenn wir dann schon in die 90er Jahre gegangen sind. Da waren es dann tatsächlich schon viele Kartendecks und es gab Reiki, es gab Lichtarbeit. Also das hat sich tatsächlich dann sehr potenziert, also sehr im Bewusstsein von vielen Menschen. Moment mal, so wo wir stehen, können wir nicht weitermachen. Und das hat sich tatsächlich über die Jahre noch mal mehr potenziert, bis zum Jahr 99 auf 2000. Das war ja damals so eine ganz große Geschichte. Überleben das überhaupt unsere Computer?
Ja, genau, das Millennium.
Das Millennium, ganz genau.
Genau.
Das war noch mal ein Aufstiegszyklus. Also es gab, soweit wie es mir gezeigt worden ist von den kollektiven Feldern, drei Aufstiegszyklen. Der eine ist von 87 bis 99, der andere von 2000 bis 2012. Und der dritte ist von 2012 jetzt bis 24 in 25 hinein. Und die meisten haben eine Art Weckruf bekommen. Ich erkläre gleich, was Weckrufe sind. Sich daran zu erinnern, wenn die das in ihrem Seelenimprint haben. Ich habe gesehen, in vielen Seelenfeldern, in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, sind sehr viele Seelen auch wieder hier, die auch in Atlantis waren. Wir haben jetzt ein gewisses Lebensalter, damit wir das, wo wir jetzt sind, auch mitbegleiten können. Und für viele war es notwendig, einen Weckruf zu bekommen. Also ich habe meinen Weckruf durch Lebenskrisen bekommen, wie viele andere auch. Das können Krankheiten sein, das können Trennungen sein, das können Lebenskrisen sein, wo eine Seele dann erkennt, Moment mal, ich habe eigentlich einen anderen Auftrag, da muss doch noch mal was anders geben. Ich fange an zu hinterfragen. Und sehr viele haben diesen Weckruf gehört und haben dann angefangen, sich mit anderen Dingen zu befassen. Und jetzt ist es spannend, weil wir sind ja in einem Kollektivfeld. Man nennt es hier morphogenetisches Feld. Und da gibt es ja diese Theorie des 100. Affen. Also wenn sich einige bewegen, dann gibt es einen Abdruck in dieses morphogenetische Feld, wo andere darauf zugreifen können. Und das hat sich potenziert. Deswegen sind wir heute auf einem ganz anderen Bewusstseinsstand, wo wir schon sehr bewusste Menschen haben, die hinterfragt haben, die erkannt haben, die angefangen haben, ihre Traumata aufzulösen. Das Aufarbeiten dieser Traumata war das auch ein Erkennen, dass wir eigentlich sehr viel mehr sind, dass viele von uns da sind, mit einem sehr konkreten Auftrag. Das eine ist die eigene Persönlichkeit, das eigene Leben, aber sehr viele sind momentan da. Wir haben einen kollektiven Auftrag. Zum Beispiel, du machst wundervolle Interviews, diese Plattform, die wir hier haben, wo sich Menschen vernetzen können, wo sie sich Informationen holen können, wo sie sich wieder miteinander verbinden können. Das ist super wertvoll.
Ja, liebe Brigitte, und ich sage mal, das, was du jetzt mal auch mit deinem Seelenplan erkennen, was du dort auch für Möglichkeiten bietest, denn wir sind ja, du hast es Weckruf genannt, wir sind ja eigentlich alles Suchende. Jeder ist auf der Suche nach seinem wirklich gesunden und glücklichen Leben. Und wir stehen, wie du es am Anfang ja auch gesagt hast, vor wirklich großen Herausforderungen, die natürlich auch was mit uns machen. Ja, dieses sich daran zu erinnern, und man kennt das ja, ne? Also viele Menschen haben ich sage das immer, das ist diese Neuzeitdemenz. Ja, man kann sich an viele Dinge gerade nicht erinnern. Viele haben Wortfindungsstörungen, ja, weil man mit so vielen Dingen konfrontiert wird. Was kann wahr sein? Woran erinnere ich mich? Und das ist ja schon manchmal ein bisschen nebulös, wenn man das noch nicht greifen kann. Na, dafür bist du ja auch da, dass man das so ein bisschen sortieren kann. Was ist da eigentlich in der Erinnerung? Aber gehen wir mal zurück zu diesen Strängen, von denen du gesprochen hast. Das heißt, die Atlanta, die waren eine Hochkultur im Bewusstsein. Das heißt, die hatten ganz andere Fähigkeiten, Möglichkeiten. So, und jetzt sind wir ja mit unseren, ich sag mal, zwei Strängen ja schon in einer besonderen Situation. Ich möchte das gerne mal runterbrechen, wirklich für einen Anfänger, der sich damit noch nie beschäftigt hat. Heißt das, dass wir zurückkommen können in diesen Urstand der Atlanta, dass wir sozusagen wieder wachsen in unseren DNA-Strängen?
Ja, das ist tatsächlich dieses Ziel und vor allem auch in dieser Zeit, die uns jetzt überhaupt erst die Möglichkeit dazu bietet. Und da möchte ich tatsächlich auch noch mal ein Stück zurückgehen zu diesen DNA-Strängen. Die wurden nicht nur gekürzt, sondern auch möglicherweise fragmentiert oder auch ausgetauscht. Und da geht es letztendlich darum, wieder zu erkennen, wer bin ich denn in Wirklichkeit? Und diese DNA-Stränge, die haben nicht nur eine energetische Auswirkung, sondern auch eine physiologische, weil die nicht nur mit den Chakren verbunden sind, sondern auch mit den Organen verbunden sind. Und letztendlich die Atlanta, kann man sagen, das war ein verkörpertes Bewusstsein. Die waren gar nicht so sehr physische Menschen, die haben andere Technologien gehabt. Sie haben wahnsinnig viel mit Kristallen gemacht. Ich halte die zweimal rein, das ist der Turmalin und der Rauchquarz. Das sind aber meine ständigen Begleiter hier, wenn ich online etwas mache. Und die Atlanta, die hatten die Möglichkeit, eben mit Kristallen letztendlich zu heilen. Also die Kristalle, die waren die Frequenzgeneratoren. Und wenn aber irgendetwas passiert ist, was ihre Schwingung herabgesetzt hat, dann sind die in sogenannte Heilkammern reingegangen, Kristallkammern reingegangen, weil das Bewusstsein war so, wenn es einem Atlanta nicht gut gegangen wäre, hätte das eine Auswirkung auf alle gehabt im Kollektiv. Und deswegen gab es dort auch keine Krankheiten oder so etwas. Das ist tatsächlich erst später gekommen. Was ist letztendlich passiert? Es war viele tausende Jahre eine Hochkultur und irgendwann kamen andere Strömungen mit rein. Es kamen Strömungen mit rein, wir nennen es Machtmissbrauch, die einfach andere Ausrichtungen hatten und die letztendlich aus diesem Machtmissbrauch die Atlanta unterwerfen wollten. Dann gab es neue Schüler von neuen Meistern, wo sich das immer mehr verändert hat und wo letztendlich dieses hohe Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes abgeschnitten wurde. Und da möchte ich ganz kurz den Schwenk machen dazu, zu den Seelenfeldern von vielen Menschen. Sehr oft darf ich mit Menschen arbeiten, die an einem Punkt stehen, die heilerische Fähigkeiten haben, die Coaches sind zum Beispiel, die tatsächlich in dem Leben eine ganz klare Mission haben, aber irgendwie ihr Business nicht auf die Bahn bringen. Und die haben meistens noch so einen zeitlosen Schock auf Atlantis. Es gibt 3, 4 Urwunden, die man auf Atlantis haben kann. Ich habe Heilarbeit gemacht, bin manipuliert worden, dann ist ein großer Schaden entstanden. Ich habe mich sehr schuldig gefühlt. Das ist die Haupturwunde und gibt es noch 2, 3 andere klassische Urwunden. Und das resultiert meistens aus einem ganz tiefen Konstrukt von Schuld. Das bringen wir meistens auch in unsere Familien wieder mit rein, wo es darum geht, sich von der Urschuld zu lösen und auch diese ganzen selbst auferlegten Versprechen. Und die dritte Ebene, die da manchmal mitschwingt, sind tatsächlich noch so magische Verstrickungen, weil es ist etwas, wir leben in einer Dualität, es sind Lichtkräfte und Schattenkräfte, genauso wie heute auch. Und da ist die Frage, welcher Kraft dienst du und auf wessen Seite stehst du? Und da kann es manchmal sein, dass es noch aus einer ganz alten Zeit Abdrücke gibt von solchen Erlebnissen, die einfach das verhindern, dass man da gut in den Erfolg kommen darf, wieder Heilerin zu sein, wieder ein erfolgreicher Coach zu sein, so etwas. Weil was ich gesehen habe in dem Kollektivfeld, was mir immer wieder gezeigt wird, jede Seele hat eine Aufgabe und jede Seele wird jetzt gebraucht, genau in dieser Zeit, und jede Seele darf an die Startposition gehen.
Da geht mein Herz gerade auf. Ja, weil ich finde das ganz, ganz wertvoll, was du da sagst, weil genau dieses Thema, dieses nicht in seine volle Größe kommen, das macht ganz viele Menschen sehr unglücklich. Ne? Das ist ja unser Thema. Dieses Unglück, das potenziert sich natürlich durch die Dinge im Außen. Das spiegelt es ja nur wieder, was wir im Inneren ja auch spüren. Ja, dieses, ja, wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Warum ist das so? Warum kann ich das nicht wirklich auf die Straße bringen, wie du das gesagt hast? Wenn man weiß, es gibt eine Möglichkeit, diese Dinge, sage ich mal, gar nicht in der Tiefe immer wieder wie in der Psychotherapie durchzukauen, ja, sondern zu erkennen, warum ist das so, und dann seinen Weg gehen zu können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Dass wir dieses Bewusstsein entwickeln, dass wir nicht Opfer unserer Vergangenheit sind, sondern dass wir die Möglichkeit haben, eine Möglichkeit zu haben, die Wahl zu haben, wieder dorthin zu gehen, was eigentlich unsere Bestimmung ist. Und ich finde, das alleine ist schon, also macht bei mir gerade ganz stark das Herz auf. Und was steht uns denn da, ich sage jetzt mal, außer den Strömungen von außen am meisten im Weg? Was ist es? Was ist, ist es immer noch das Ego oder ist es die Angst? Was ist es, was uns da im Weg steht?
Meistens ist es als erstes mal ein Konstrukt von Angst. Und zwar Angst in verschiedener Ebene, Angst wieder sichtbar zu sein, Angst vor Abwertung, Angst vor Demütigung, Angst vor Bewertung, Angst vor Versagen, Angst vor Scheitern und auch Angst, wenn ich mich damit wieder zeige, was passiert denn da? Und dann kommen natürlich Konstrukte rein. Wir nennen es mal das Ego. Das Ego ist an sich nicht schlecht, weil das ist unser Kontrolleur. Es gibt ja viele verschiedene spirituelle Kreise, die immer das Ego zerstören wollen, wo ich aber sage, nee, stopp mal, das hat ja durchaus die Daseinsberechtigung. Es ist nur wichtig, dass es nicht ständig die Oberhand hat. Das nenne ich immer, das ist der Kopfboss. Und wir brauchen tatsächlich die Verbindung zu unserem Herzboss. Und um unseren Herzensweg gehen zu können, was das meiste Konstrukt eigentlich letztendlich ist, das ist, dass wir uns aufhalten lassen von unserer Angst. Und da dürfen wir dann natürlich klären, ist das wirklich eine reelle Angst, wo kommt die her? Und das sind zeitlose Ängste, weil einfach zeitlose Erfahrungen im Seelenfeld gespeichert sind, wo man gucken darf. Ich kann das ja ganz kurz erzählen. Ich frage immer ganz kurz, ob ich fragen darf. Das mache ich mit einem Tensor. Ich frage dann erstmal die Erlaubnis ab, ob wir arbeiten dürfen. Und dann ist es so, dass das Seelenfeld erstmal sehr allgemeine Informationen in der Regel gibt. Und allgemeine Informationen ist, dass die Seele in der Regel sagt, dass sie eine sehr weise und alte Seele ist, dass sie entweder überwiegend männlich oder weiblich inkarniert war. Und dann gucke ich mir im Seelenfeld Archetypen an, weil dann weiß ich schon mal, wen ich vor mir habe. Und Archetypen sind zum Beispiel, wenn jemand sehr ausgeprägt den Archetyp des Heilers in sich hat, dann weiß ich schon, aha, okay, geht in diese Richtung, ist vielleicht der verletzte Heiler. Dann gibt es der Impulsgeber, das sind die Coaches oder sowas, was du machst. Dann gibt es die Lehrer, die tatsächlich Wissen vermitteln dürfen. Dann gibt es noch die Magierinnen, die können über Raum und Zeit gehen. Das ist mein Seelenaspekt sehr stark. Und die Priester gibt es zum Beispiel. Es gibt noch einige mehr Archetypen, aber ich gucke mir immer die großen an. Und dann gucke ich mir an, wenn es jetzt zum Beispiel um Seelenauftrag geht, die Seele zeigt mir ganz klar, es gibt Kann-Aufträge, die kann sie machen, aber es gibt Muss-Aufträge. Die Kann-Aufträge ist nice to have, aber die Muss-Aufträge, das hat sich die Seele wirklich gesetzt und da würde sie quietschen, wenn wir das nicht tun würden, weil dann liegen wir irgendwann auf unserem Sterbebett und sehen unser Leben an uns vorbeiziehen und es ist ein ganz großer Schmerz und sagt die Seele, da hätte ich es verändern können. Da hätte ich mich selbstständig machen können. Da hätte ich bestimmte Dinge tun können. Ich habe es nicht gemacht aus Angst.
Und
Und
dann kommen
der
die
Schmerz
Krankheiten,
ist
ne?
unermesslich, dieser Schmerz.
Genau, und dann kommt
Deswegen.
der Körper hinterher, der es dann zeigt.
Genau.
Na, und da gehen wir dann auch drüber hinweg, ne? Das ist ja auch so ein Thema, wo wir dann so ganz lange drüber hinweggehen, bis der Körper so weit schreit, eigentlich die Seele schreit. Ja, und
Genau.
genau. Und ich würde jetzt nochmal die Brücke nochmal zu Atlantis gehen wollen mit dir. Du hast gesagt, wir haben diese Urwunde auch aus Atlantis mitgebracht. Und du hast gerade von Angst gesprochen.
Ja.
Da herrscht ja auch so unfassbar viel Unwissen oder mangelnde Erinnerung und Angst. Ne? Es wird ja auch
Ja.
sehr in verschiedenen Strömungen auch mit Atlantis gearbeitet, ne? Dass wir jetzt, dass die Erde, dass Mutter Gaia sich jetzt hier wirklich zur Wehr setzt und dass Atlantis wieder hochkommt und auf der anderen Seite wird irgendwas zerstört. Und ich finde, das ist also, mir ging das ja auch so, dass man kann das irgendwie gar nicht wirklich greifen, wenn man Atlantis nicht versteht. Und das ist ja dein Herzensthema. Vielleicht magst du uns da nochmal mitnehmen. Ja, so auch aus dieser Angst herauszukommen und die Möglichkeit, die Chance zu sehen, was hat diese Erinnerung und diese Urwunde für Chancen zu heilen, wenn wir uns damit beschäftigen?
Ja, also der erste Aspekt ist, in Atlantis waren wir in einer Einheit, nicht in der Dualität. Hier leben wir in einer Dualität, wo es immer zwei Aspekte gibt, Licht und Schatten, heiß und kalt und Lichtkräfte und Schattenkräfte. Und aus dieser Dualität haben wir letztendlich die Ur-Ur-Urwunde ist diese Trennung, dieses Abgetrenntsein, nicht nur von dem Bewusstsein, sondern eben auch von dem, wer wir in Wirklichkeit sind. Und ich sehe das auch, wenn ich im Netz unterwegs bin, bewusst oder unbewusst wird viel mit Angstenergie gemacht. Und das ist tatsächlich die große Aufgabe, sich davon zu lösen, dass wir erkennen dürfen, dass wir diese göttlichen Seelen in einem menschlichen Körper sind, dass wir wieder in diese Inkarnation gegangen sind mit ganz vielen Ressourcen, dass wir uns erinnern dürfen, aber angstfrei erinnern. Angstfrei daran erinnern, letztendlich an unsere Schöpferkraft. Wir sind alle Schöpfer und Schöpferinnen in unserem Leben. Du hast eingangs gesagt, das fand ich ganz toll. In der Psychotherapie sagen wir immer ganz klar das Drama-Dreieck. Wir haben entweder einen Täter, wir haben ein Opfer oder wir sind dann der Retter. Und dann bewegen wir uns aber immer in diesem Dreieck und erschaffen aber noch mehr Drama. Und es geht letztendlich darum, aus diesem Drama auszusteigen und dadurch zu erkennen, in dem Moment, wenn ich erkenne, ich bin selber Schöpfer, Schöpferin, kann ich kein Opfer mehr sein. Und das finde ich immer ganz spannend, weil wenn ich mit den Menschen arbeite, da gibt es immer eine Sequenz, die ich dann auch immer sage. Das heißt, es ist angewiesen und erwünscht. Und es ist angewiesen und erwünscht heißt, ich bin selber Schöpfer. Ich habe mir bestimmte Dinge kreiert, um eine Erfahrung zu machen. Aber dadurch, dass ich selbst Schöpfer bin, kann ich es auch verändern. Und ein Schöpfergott bittet nicht um irgendetwas. Bitten kann man, das ist wunderbar, bitten können erfüllt werden, ja oder nein. Ein Schöpfergott oder eine Schöpfergöttin sagt an, wie es zu sein hat. Und da kommen wir wieder in unsere Größe. Und das ist die Aufgabe.
Und das auf der männlichen und auf der weiblichen Seite, ne? Also da sind wir ja auch in der Trennung. Ja, und das all das, wenn man das jetzt mal als großes Bild nimmt, ne? Und nochmal auf das gesund und glücklich Thema zurückkommen. Ich sage jetzt mal, diese banale Trennung, auch zwischen uns, es muss ja nicht immer wirklich buchstäblich Mann und Frau sein,
Ja.
die nicht in ihrem Ausgleich sind, sondern ich habe die Anteile ja auch in mir. Ja, und diese Aufgabe zu sehen, diese Möglichkeit zu sehen, alles das in die Heilung zu bringen, wie du vorhin gesagt hast, in die Einheit, in die atlantische Einheit, dann ist doch eigentlich jegliche Angst verschwunden.
Ja, und es ist wunderbar, was du sagst, weil das ist genau das, es fängt immer bei uns an. Ganz oft ist es ja, wir wollen Frieden in der Welt, wir fangen bei uns an, welche Anteile in uns sind denn noch nicht im Frieden? Was darf denn noch aufgelöst werden? Wo darf ich mit meiner Vergangenheit in Frieden gehen? Ich sehe immer wieder Menschen, die bleiben unglaublich lang in toxischen Beziehungen, leiden da unheimlich, sind aber nicht in der Lage, zum Beispiel da irgendwas zu ändern. Da kommen dann Themen mit rein, die Nichtwertigkeitsthema, wie auch immer, da erstmal anzufangen und sagen, Moment mal, wo ist denn mein Schmerz? Diese zwei Ebenen, die du sagst, das männliche, weibliche in uns wieder in Einklang zu bringen. Und das ist ein ganz tolles Thema, weil es ist eher ein zeitloses Thema, das Kollektivfeld der Männer und das Kollektivfeld der Frauen. Und da ist über tausende von Jahren viel Verletzung entstanden. Das Kollektivfeld der Männer, die dürfen den Frauen die Würde wiedergeben und das Kollektivfeld der Frauen dürfen die Männer aus dieser Urschuld entlassen. So können dann auch wieder neue Partnerschaften entstehen, die dann auch wieder was anderes leben können und die letztendlich auch wieder ein Vorbild sind für andere, die einen Abdruck geben in dieses morphogenetische Feld. Aber es geht tatsächlich erstmal, wie du gerade so wundervoll gesagt hast, die Trennung in uns aufzulösen. Und es geht erstmal darum zu sagen, ich achte, anerkenne, würdige und bezeuge vor allem, dass ich ein wundervoller, wertvoller Mensch bin. Diese Selbstabwertungsprogramme aufzulösen.
Ich habe gerade wieder ein Bild vor meinen Augen, und zwar dieses Atlantis-Thema, das packt mich gerade total. Wenn ich jetzt mal wirklich in dieses Bild, das haben ja wahrscheinlich viele von uns auch noch aus diesen alten Spielfilmen aus den 80er, 90er Jahren, Jules Verne zum Beispiel, wenn wir jetzt Atlantis wirklich als diese verschüttete Stadt sehen. Das verschüttete Bewusstsein. Und wir die Möglichkeit haben, durch das Anheben des kollektiven Bewusstseins, was wir hier gerade erleben, Atlantis nach oben zu holen und wirklich diese Aufräumarbeit. Ich sehe gerade wirklich so, dass wir mit Händen wirklich all diese Schichten abtragen können, um wieder in unsere volle Größe zu kommen. Und da geht automatisch, finde ich, die Angst weg. Vor dieser Bewusstseinsarbeit. Viele Menschen haben, ich kenne das ja selber, jahrelang in Psychotherapie gewesen, wie viel Angst man davor hat, was da zutage tritt. Aber wenn man die Möglichkeit, die Chance sieht, was da für ein großes Geschenk zutage kommt, wenn du mit den Menschen da in diese Felder gehst und da aufräumst, das ist ja ein Geschenk.
Vor allem es potenziert sich. Das ist wie ein Stein, den wir ins Wasser werfen, der macht Wellen. Die tragen es wieder in ihre Familien. Da passiert was auf einer anderen Ebene. Wir haben hier nicht nur einen persönlichen Auftrag, sondern einen kollektiven Auftrag. Und das ist sehr schön dann zu sehen, dass es schon viele Strömungen gibt. Es ist für mich immer die Frage, in welcher Welt wollen wir leben? Wie wollen wir uns ernähren? Wie ist unser Schulsystem letztendlich? Was wollen wir denn in Zukunft letztendlich unseren Kindern da angedeihen lassen? Braucht es vielleicht noch zusätzlich andere Schulfächer, wo sie übers Leben lernen? Also da passiert schon ganz, ganz viel auf vieler Ebene. Es ist nur so, wir sind sehr viele, wir haben uns nur lange nicht gezeigt, weil es nicht ganz ungefährlich war, sich mit den eigenen Fähigkeiten auf der Ebene zu zeigen, weil wir auch in einer Dualität sind. Und da geht es aber nicht darum, letztendlich das zu bewerten, sondern erstmal diesen eigenen Weg wieder zu erkennen. Und je mehr wir da wieder, jeder Einzelne in seine Kraft, in seine Größe geht, nehmen wir andere auch damit mit. Der Leuchtturm sein, im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, und auch mit den Themen rauszugehen, auch wenn wir uns vielleicht noch, ich sag mal, in Babyschuhen befinden, der ein oder andere, der sich jetzt auch langsam traut, rauszugehen. Und du hast ja ein ganz, ganz wundervolles, also mittlerweile schon zwei Bücher über dieses Thema geschrieben. Vielleicht magst du uns da auch noch mal kurz mitnehmen. Also das geht ja Atlantis 2.0 und 3.0. Genau, vielleicht
Genau.
magst du sie mal zeigen.
Das ist
Genau.
einmal Atlantis 2.0, das war das erste Buch. Und das Atlantis 2, 3.0 ist dann der Nachfolgeband. Und ich bin auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Es war in der Corona-Zeit. Ich wollte eigentlich ein anderes Buch schreiben und dann sagt aber die geistige Welt, ah, jetzt hat sie gerade mal Zeit, jetzt ist dieses Buch dran. Und da habe ich dann tatsächlich mal tief durchatmen müssen. Und dann wurde mir sehr vieles durchgegeben. Das sind keine Lesebücher, das sind Arbeitsbücher, wo ich genau beschreibe, wie könnte es in Atlantis gewesen sein, was mir gezeigt worden ist, wie hat man dort gelebt, diese Technologien, diese verschiedenen Ressorts, das Arbeiten mit Kristallen und aber auch, welche Verstrickungen sind noch da, also dieses Thema Machtmissbrauch, diese Ebene von alten Versprechen, Gelöbnissen, was ist letztendlich mit Atlantis passiert, weil fachmännisch gesagt ist Atlantis durch einen Polsprung untergegangen, durch diese Kräfte und welche Traumata sind da entstanden und ja, und wie können diese Dinge wieder geklärt werden, da ist über die Zirbeldrüse einiges drin, über die DNA-Stränge, dieses männliche und weibliche Kollektivfeld. Und es ging letztendlich darum, das erste Buch heißt Weckruf für das Bewusstsein der Menschheit. Und um das geht es. Das war meine Aufgabe, dieses Buch zu schreiben, dass es in die Herzen von den Menschen kommt, dass sie sich wieder erinnern.
Ja, und deswegen bist du ja auch hier, ne? Du bist ja auf unserem Kongress auch deswegen genau darum auch hier gelandet, um wirklich den Menschen, also auch unseren Zuschauern, sozusagen, sich zu trauen, ne? Sich zu trauen, sich zu erinnern. Und natürlich braucht es dafür am Anfang so ein bisschen Mut und Begleitung. Dafür bist du ja da. Na, wir verlinken natürlich, also unterhalb des Videos könnt ihr natürlich alle Kontaktmöglichkeiten zu Brigitte finden. Brigitte, ich würde gerne zum Abschluss noch so eine Kernbotschaft, die du an unsere Zuschauer, gerade in Bezug auf das gesunde, glückliche Leben, weil, wie du es schon gesagt hast, es ist herausfordernd. Wir werden natürlich auch unsere Schattenseiten erkennen, wenn wir dorthin schauen. Was kannst du noch so zum Abschluss mitgeben, dass wir uns trauen, gesund und glücklich zu sein?
Was ich ganz oft gesehen habe, ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Was essen wir? Was trinken wir? Wie ist unser Mindset? Und aber wie sehr haben wir den Kontakt zu unserem Herz und auch zu unserer Seele? Also diesen eigenen Seelenweg wieder sich zu trauen, zu gehen, zu erkennen, Moment mal, welche Impulse kommen denn da und welche Potenziale schlummern denn in jedem Einzelnen? Und auch da sich trauen, über den Tellerrand zu gucken, um wieder Zugang da dazu zu bekommen.
Sehr schön. Und das kriegen wir mit dir. Das können wir natürlich bei dir buchen. Na, dass man erstmal weiß, warum bin ich hier. Weil ich finde nichts ist schlimmer, als wenn man nicht weiß, was habe ich für eine Aufgabe. Und damit
Ja.
meinen wir natürlich auch nicht den Beruf oder ne, das, was man tagtäglich macht, vielleicht sogar innerlich schon längst gekündigt hat, in den Beziehungen, in der Beziehung zu sich selbst, im Beruf, all diese Themen. Und dafür gibt es dein Seelenplan-Profiling. Und ich danke dir von Herzen für dieses wirklich ganz, ganz zauberhafte Interview.
Ich
Könnte da
danke
jetzt noch
dir.
stundenlang eintauchen.
Ja, die Seele, die ist immer sehr klar in ihrer Ausdrucksweise in der Regel. Die zeigt immer ganz klar, da stehe ich, da will ich hin, warum bin ich denn dort noch nicht? Was braucht es denn eigentlich? Und das sind manchmal gar nicht so die großen Dinge. Viele fragen mich immer, was ist denn meine Seelenaufgabe? Diese Seelenaufgabe. Es gibt nicht nur eine Seelenaufgabe. Die Zuschauer und Zuschauerinnen, die Eltern geworden sind, da kann es schon mal eine Seelenaufgabe gewesen sein, dass sie Mama und Papa geworden sind. Dann kann es aber sein, dass sich später noch mal eine andere Seelenaufgabe herauskristallisiert. Also auch damit zu gehen, auch mit diesen Seelenpartnerschaften. Was ist denn mein Seelenpartner? Es sind oft Wachstumspartnerschaften, die natürlich auch Seelenpartner sind, weil wir sie meistens aus früheren Inkarnationen kennen und wo wir dann auch wieder Prozesse miteinander machen.
Das Leben ist so spannend und das, alleine das, finde ich, wie du es vorhin gesagt hast, gibt die Möglichkeit zu erschaffen, ja, zu schöpfen aus dem Vollen, was da ist, was wir in uns tragen. Und ich finde, das hast du ganz großartig vermittelt. Ich danke dir wirklich von Herzen für dieses ganz, ganz wunderbare Interview, liebe Brigitte. Herzlichen Dank.
Ich danke dir für die wundervolle Gesprächsführung. Dankeschön.
Danke.